Guten Morgen, ihr Lieben. Das ist schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Okay, das sieht gut aus. Ich weiß nicht, ob ihr schon wusstet, aber ich trage eine Gleitsichtbrille. Und das auch schon seit 4 Jahren. Ich habe mich mehr oder weniger erfolgreich lange versucht, dagegen zu wehren, weil wenn man Gleitsichtbrille trägt, ist man alt. Und wer will schon gerne alt sein? Aber irgendwann hatte ich so den Kaffee auf, weil wenn ich, also ich trage eine Brille, weil ich kurzsichtig bin. Das heißt, alles was hinten ist, kann ich ohne Brille nicht sehen. Jetzt kommt aber mit dem Alter dazu, dass man, wenn man etwas lesen möchte, diese kurzsichtige Dioptrieneinstellung ein bisschen hinderlich ist. Und so war das dann immer, dass wenn ich zum Beispiel am Rechner gesessen habe und da gearbeitet habe, habe ich meine Brille abgenommen und habe die hingelegt. Jetzt steht man aber mal auf und ist unterwegs und dann weiß man nicht, wo habe ich die Brille denn jetzt hingelegt? Das ist auch so ein Ding, was mit dem Alter kommt, dass man ein bisschen vergesslich wird. So. Mein Vater, der hat das immer gut gelöst, als er in meinem Alter war, der hat sich die Brille einfach oben auf die Stirn gesetzt. Das habe ich auch probiert. Bei mir hält das nicht, bei mir fällt die Brille immer runter. Und ich wollte auch nicht wie so eine Chefsekretärin mit so einer Kordel durch die Gegend laufen. Und als dann auch mein Augenarzt meinte, Frau Bremkamp, Ihre Augen sind keine 20 mehr. Gut, habe ich gedacht, wage ich den Schritt. Und ich muss gestehen, ich habe mich ehrlich gesagt immer noch nicht richtig dran gewöhnt. Ich weiß nicht, ob das jemals besser wird. Nun gut. Was ich eigentlich sagen will, ist, dass gut gucken können wichtig ist. Wenn ich jetzt gerade in der dunklen Jahreszeit mit dem Auto unterwegs bin, merke ich das ganz besonders, weil wenn Autos mir entgegenkommen, fühle ich mich total geblendet und dann sehe ich nichts mehr. Und dann habe ich immer Angst, dass ich irgendwie einen Fahrradfahrer umfahre oder einen Fußgänger mitnehme, ungewollterweise. Und da ist mir bewusst geworden, gut gucken können ist wichtig. Und ich habe letztens eine Serie gesehen, die spielte im Wilden Westen. Und der Sheriff musste mal dienstlich unterwegs sein und hat in einem Hotel übernachtet. Und dann ist er morgens in den Frühstücksraum gegangen, hat sich an den Tisch gesetzt, die Bedienung kam und wollte seine Bestellung aufnehmen. Und dann hat der Sheriff gefragt, was es denn zum Frühstück gibt. Und dann hat die Bedienung dezent auf die Speisekarte hingewiesen, die hing auf der anderen Seite an der Wand. Und daraufhin hat der Sheriff einen Kaffee bestellt. Und dann ist die Bedienung weggegangen und ein anderer Gast hat das mitbekommen, hat sich an den Tisch gesetzt von dem Sheriff und schob ihm etwas zu. Und dann hat der Sheriff gesagt, das brauche ich nicht. Ah, sagt der Mann, tragen Sie das und dann wird es Ihnen besser gehen. Das war so ein fahrender Händler, die sind dann mit ihren Wagen durch die Gegend gezogen und hatten da lauter Killefits. Naja, auf jeden Fall war das, glaube ich, ein sehr nützliches Utensil, denn es war eine Brille. Und dann hat der Sheriff sich breitschlagen lassen, hat die aufgesetzt, hat dann auf die Speisekarte geguckt und siehe da, es gab Eier mit Speck, Pfannkuchen, ich weiß nicht, Croissants, Cappuccino, keine Ahnung, und er bestellt nur einen Kaffee. Gut gucken können ist wichtig. Und ich habe gedacht, was wäre denn, wenn wir nicht nur dreidimensional gucken können, sondern wenn wir auch noch in die vierte, fünfte, sechste, siebte Dimension einen Blick werfen können. Und da fiel mir eine Begebenheit aus der Bibel ein, aus dem Alten Testament. Die steht in 2. Könige 6. Und wenn ihr Lust habt, es soll ja heute irgendwie schneien und im Fernsehen haben sie gesagt, man soll es sich gemütlich machen zu Hause. Vielleicht habt ihr Lust und lest die Geschichte noch ein bisschen weiter, weil ich werde sie abbrechen. Aber sie geht noch weiter und sie hat auch im weiteren Verlauf etwas mit Sehen und gut gucken können zu tun. Also 2. Könige 6, das ist die Zeit von Elisa, Prophet Elisa und das Volk Israel hat mal wieder Stress mit einem anderen Volk, Volk aus Syrien. Und der König von Syrien plant einen Hinterhalt und setzt sich da mit seinen Beratern zusammen und die haben auch echt einen guten Plan. Aber davon bekommt der Prophet Elisa mit und verrät das natürlich an den König Joram von Israel. Und sagt dazu, der König von Syrien plant da einen Hinterhalt, nimm lieber einen anderen Weg. Okay, sagt der König von Israel, gesagt, getan, er nimmt einen anderen Weg, sodass der König von Syrien in die Röhre guckt, sozusagen. Und das passiert wohl nicht nur einmal. Und irgendwann hat der König von Syrien ziemlich schlechte Laune. Und dann ruft er nochmal seine ganzen Leute zusammen und sagt, ey, das gibt es nicht. Der König von Israel, der weiß immer Bescheid. Es muss hier einen Verräter geben. Nee, sagen die Leute, also bei uns nicht. Hier, wirklich, kannst du dich drauf verlassen, hier ist keiner ein Verräter. Aber wir haben einen ganz anderen in Verdacht, nämlich den Elisa, den Propheten. Der weiß sogar, was du in deinem Schlafzimmer flüsterst. Okay, es war auch schnell herauszufinden, wo der Elisa wohnt. Und der König von Syrien hat natürlich seine Truppen losgeschickt. Auf der Stelle haben die sich auf den Weg gemacht, sind noch in der Nacht angekommen, in der Stadt, in der Elisa wohnt, und haben die Stadt belagert. Und der Elisa weiß von nichts. Der Diener vom Elisa geht am nächsten Morgen vor die Tür und den trifft der Schlag, weil er nämlich die ganzen Soldaten sieht und das hier, der Syrer. Und rennt zurück zum Elisa und sagt, Elisa, Elisa, komm mal schnell mit, es ist was ganz Schreckliches passiert. Und dann geht der Elisa vor die Tür und guckt sich das an und sagt, wieso? Ist doch alles gut. Ich kann mir vorstellen, dass der Diener gedacht hat, vielleicht könnte dem Elisa auch eine Brille helfen, man weiß es nicht. Aber das Problem war, oder die Sache war, dass der Elisa was ganz anderes gesehen hat als der Diener. Und interessanterweise wendet sich Elisa an Gott und sagt, Gott, öffne doch meinem Diener mal die Augen, damit der sehen kann, was ich sehen kann. Und das macht Gott auch. Gott öffnet dem Diener die Augen. Und jetzt versteht der Diener, warum der Elisa so entspannt ist. Denn dem Heer der Syrer steht ein viel größeres Heer von Gott gegenüber. Also no Chance. Nichts zu befürchten. So, an dieser Stelle breche ich ab. Aber wie gesagt, ihr könnt das gerne nochmal weiter verfolgen, wie die Geschichte ausgeht. Ich verrate nichts. So. Aber was mir dabei bewusst geworden ist, dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde als das, was wir so offensichtlich sehen können. Und eigentlich spiegelt das das Grundproblem dar. Nämlich den Kampf zwischen Gut und Böse, den Kampf zwischen Gott und Satan. Und ich als Mensch bin leider genau dazwischen. Und Satan hat ein großes Interesse daran, mich auf seine Seite zu ziehen. Und er ist sogar so mutig, oder ich würde schon fast sagen dreist, weil er hat sogar bei Jesus versucht. Das ist krass. Es gibt da eine Begebenheit im Neuen Testament, in Matthäus 4. Da ist Jesus in der Wüste. 40 Tage lang und 40 Nächte und hat gefastet. Und in der Bibel steht, der Hunger quälte ihn. Also ich habe das mit dem Fasten noch nicht probiert, weil ich schon nach einem halben Tag so dermaßen Hunger kriege, dass ich tierisch schlechte Laune habe. Fragt den Marvin. ist nicht schön. Und ich kann mir vorstellen, 40 Tage und 40 Nächte, also der muss, glaube ich, schon einen ziemlich leeren Magen gehabt haben, Jesus. Und diese Situation nutzt Satan aus und gesellt sich zu ihm und fordert ihn heraus. Und er sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach aus diesen Steinen Brot. So, habe ich gedacht. Jesus ist ja Jesus, der kann ja nicht nur Brot machen, der könnte sich frisch gebackenes Brot machen. Ja, was noch dampft. Wenn man das so auseinanderbricht und dann riecht man das und dann könnte man da so reinbeißen. Könnte er machen. Aber viel interessanter finde ich die Formulierung, die Satan benutzt, wenn du Gottes Sohn bist. Das riecht für mich so nach Zweifelsehen. Sollte Gott gesagt haben, wenn du Gottes Sohn bist, dann zeig doch mal hier, so, was du kannst. Und wenn vorher nicht etwas passiert wäre, also wenn ich in der Situation gewesen wäre, ich weiß nicht, ich glaube, ich wäre drauf reingefallen. Aber vorher, die letzte Begebenheit, die vor diesen 40 Tagen stattgefunden hat, war die Taufe Jesu. Jesu wurde von Johannes dem Täufer getauft und als er wieder aus dem Wasser rauskam, kam die Taube herunter. Und gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Ihn habe ich erwählt. Und dann denke ich so, wie krass. Gott macht das sogar verbal, also der macht das sichtbar und verbal sagt er auch noch, das ist mein Sohn und bekennt sich öffentlich zu Jesus und sagt, dass er ihn lieb hat, dass er ihn erwählt hat. Und dann kommt Satan, wenn du Gottes Sohn bist, so, dann zeig doch mal hier. Aber Jesus wäre nicht Jesus, wenn er darauf nicht die passende Antwort hätte. Denn Jesus antwortete, nein. Denn es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein von Brot, sondern von allem, was der Herr ihm zusagt. Bäm. 1:0 für Jesus. Ganz klar. Aber Satan lässt sich davon irgendwie nicht abschrecken oder beeindrucken. Er versucht es gleich nochmal. Da nahm ihn der Teufel mit nach Jerusalem und stellte ihn an den Rand der Tempelmauer. Ja? Die stehen da jetzt oben und gucken runter. Und Satan sagt, spring hinunter, forderte er Jesus auf. Du bist doch Gottes Sohn. Und es steht geschrieben, Gott wird seine Engel schicken, sie werden dich auf Händen tragen und du wirst dich nicht einmal an einem Stein verletzen. Aha, habe ich gedacht. So, Satan hat versucht, Zweifel zu sehen, das hat nicht geklappt. Jetzt ist die Formulierung schon eine andere. Ne? Du bist doch Gottes Sohn. So, dann zeig doch mal, was du drauf hast. Wenn ich in der Situation gewesen wäre, hätte Satan meine Eitelkeit angesprochen, meinen Stolz. Und vielleicht hätte ich gesagt, ja, natürlich bin ich ein Kind Gottes, komm mal her, das beweise ich dir jetzt mal. Aber Jesus ist Jesus und auch hier hatte die passende Antwort parat. Er sagt, Jesus entgegnete ihm, es steht aber auch geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht herausfordern. Bäm, 2:0 für Jesus. Aber alle guten Dinge sind drei. Das hat sich wahrscheinlich auch Satan gedacht. Denn wenn wir weiterlesen, steht da, nun führte ihn der Teufel auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und jetzt? Das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest. Komisch, dachte ich so. Das alles will Satan Jesus geben? Aber das gehört ihm doch schon. Also ich meine, Jesus ist Gottes Sohn und Gott hat die Welt gemacht. Also irgendwie, das passt doch irgendwie nicht zusammen. Und da dachte ich so, das ist auch wieder typisch Satan, dass er uns Lügen als Wahrheit verkaufen will. Und was sagt Jesus darauf? Aber Jesus wies ihn ab, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, bete allein Gott, deinen Herrn an und gehorche ihm. Da gab der Teufel auf und verließ ihn und die Engel Gottes kamen und sorgten für Jesus. Bäm, 3:0. Ich weiß nicht, das könnte man einen Kantersieg nennen, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall keine Verlängerung, kein Elfmeterschießen, ein ganz klares Ergebnis, 3:0 für Jesus. Gut, habe ich gedacht. Das habe ich jetzt nicht anders erwartet, aber ich bin ja nun mal nicht Jesus. Und mir fallen solche guten Antworten eher weniger ein. Aber es muss doch irgendwas geben, was ich tun kann, um mich davor zu schützen, um mich zu wappnen. Und ich bin dann auf die Idee gekommen, durch einen Bibelleseplan. Ich habe die Bibel-App und da gibt es verschiedene Bibellesepläne. Und da gab es einen Leseplan von der Waffenrüstung Gottes. Ich versuche jetzt mal. So, ich habe das mal im Überblick mitgebracht. Das finden wir im Epheserbrief. Ja, es ist ein Brief, den hat Paulus an die Gemeinde in Ephesus geschrieben. Und da gibt es einen Abschnitt, der bezieht sich auf die Waffenrüstung, auf die geistliche Waffenrüstung. Und ich habe da mal gegoogelt und es gibt jede Menge Ausarbeitungen, jede Menge Informationen. Ich erspare euch das, weil ich habe gedacht, ihr könnt das selber nachlesen, ich muss euch das nicht wiederholen. Und es ist nicht uninteressant, also wie gesagt, ihr solltet es euch heute gemütlich machen, es würde sich auch lohnen, da mal reinzugucken. Ich habe mir gedacht, ich teile euch einfach mal meine Gedanken mit. Und das soll auch kein Anrecht, kein Anspruch auf Recht haben oder so, darum geht es mir nicht, es geht nicht um richtig oder falsch, sondern ich will euch einfach das mitteilen, was ich mir dazu überlegt habe. Und ich habe mir drei Sachen aus dieser Rüstung rausgesucht, wo ich denke, dass die mich in der Situation, in der Jesus damals in der Wüste war, geschützt hätten. Kennt ihr den Film X-Men? Da gibt es einen Charakter, den Magneto. Und der trägt so einen schönen Helm. Der trägt den allerdings, glaube ich, um sich vor den Gedanken des Guten zu schützen. Aber ich würde den Helm nehmen, um mich vor den Gedanken des Bösen zu schützen. Denn der Paulus schreibt im Epheserbrief, die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. So, wir erinnern uns, die erste Begebenheit, Satan fordert Jesus dazu auf, Steine in Brot zu verwandeln und möchte so ein bisschen Zweifel sehen, na, wenn du Gottes Sohn bist. So, Zweifel überkommen mich auch ständig. Ich hasse das, aber jetzt weiß ich, es gibt ein Mittel dagegen. Das ist natürlich jetzt bildlich gemeint. Ich kann jetzt nicht in den Zubehörladen gehen und mir so einen Helm kaufen und dann ist alles gut und dann habe ich keine Zweifel mehr. Dann habe ich so gedacht, nee, ich glaube, für mich ist damit gemeint, die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Die Gewissheit. Also wenn Zweifel kommen, dann versuche ich, mir diese Gewissheit bewusst zu machen. Also ich versuche praktisch, die Gedanken des Zweifels durch gute Gedanken zu ersetzen, sodass für die Gedanken des Zweifels gar kein Platz mehr ist. Also die Gewissheit, dass Jesus mich gerettet hat, dass er am Kreuz für meine Sünden gestorben ist, dass ich das ewige Leben habe, dass ich dazu erwählt bin, dass Gott mich segnen möchte, dass ich ihm dankbar sein kann, dass ich ein gutes Leben führe, dass ich niemals alleine bin. Wenn ich diesen Gedanken nachgehe, wenn ich diesen Gedanken freien Lauf lasse, dann werden zwangsläufig die Gedanken des Zweifels immer kleiner. Das Problem ist nur, rechtzeitig daran zu denken. Also rechtzeitig die Zweifel zu erkennen, die Gedanken als Zweifel zu erkennen, aber wenn man die dann erkannt hat, dann gibt es einen Weg, eine Lösung, um diese Gedanken loszuwerden, um diese Gedanken in gute Gedanken umzuwandeln. Kennt ihr den Film Ab durch die Hecke? Da gibt es einen Charakter, Vern. Vern, die Schildkröte. Und genauso einen Panzer wünsche ich mir von dieser Rüstung. Da wünsche ich mir diesen Panzer für die zweite Begebenheit. Jesus steht mit Satan oben auf der Tempelmauer und Satan fordert Jesus heraus, spring herunter. Wenn du Gottes, hat er ja schon gesagt, du bist ja Gottes Sohn, dann spring mal herunter, weil Gott hat ja gesagt, du sollst dich hier irgendwie nicht an einem Stein stoßen. ne, wie gesagt, bei mir spricht das meine Eitelkeit an und meinen Stolz. Aber wenn ich so einen Panzer habe, dann kann Satan den Finger noch so versuchen, da rein zu bohren, weil das ist nämlich auch der Nachteil, dass Satan mich besser kennt als ich mich selber. Und er kennt meine Schwachpunkte besser, als ich selber meine Schwachpunkte kenne, weil dann laufe ich da schon wieder rein in diese Falle und dann ist es schon fast zu spät. Und damit das nicht passiert, habe ich gedacht, das wäre so cool, wenn ich diesen Panzer von dem Vern hätte, dann würde dieser Finger von Satan, der versucht da in mein Herz zu dringen, der würde da abprallen. Der könnte sich meinetwegen auch brechen, ist egal. Weil diese Eitelkeit und dieser Stolz sitzen für mich in meinem Herzen. Aber ich kann dafür sorgen, dass mein Herz mit guten Sachen gefüllt ist, mit Nächstenliebe und nicht mit Eitelkeit und mit Stolz, vielleicht eher mit Demut und mit Dankbarkeit. Dann hat Satan keine Chance. Den dritten Film kennt ihr bestimmt. Ich sage nur zwei Worte. Rocky Balboa. So, ein berühmter Boxer, dargestellt von Sylvester Stallone. Ich weiß gar nicht, in den 70er, 80er Jahren, das ist schon ein bisschen her. Auf jeden Fall bekommen Boxer, wenn sie einen Kampf gewinnen, so einen schönen Gürtel. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich glaube, Boxer müssen herausgefordert werden. Ja, wenn du ein Weltmeister im Leichtgewicht bist, dann hast du den Gürtel so lange, bis jemand kommt und sagt, sorry, aber ich bin besser, ich fordere dich heraus und wenn er dann gewinnt, dann kriegt der den Gürtel und dann darf der sagen, ich bin hier Weltmeister im Tralala. So einen Gürtel wünsche ich mir für die dritte Situation. Satan sagt zu Jesus, knie vor mir nieder und dann werde ich dir hier alles geben. Er verkauft eine Lüge als Wahrheit. Und der Paulus schreibt in dem Brief an die Epheser, rüstet euch gut für diesen Kampf, die Wahrheit Gottes ist euer Gürtel. Die Wahrheit Gottes, nee, so okay. Aber wie kriege ich die denn jetzt raus, die Wahrheit? Also um eine Lüge zu enttarnen, muss ich ja eine Grundlage haben. Ich muss ja wissen, womit kann ich das denn vergleichen, diese Lüge? Dann habe ich für mich persönlich herausgefunden, ich kriege das nur hin, wenn ich mich mit Gott beschäftige. Wenn ich mich mit dem beschäftige, was in seinem Wort steht. Wenn ich Gott näher kennenlerne, wenn ich Jesus näher kennenlerne, dann fällt es mir leichter, die Lügen Satans zu identifizieren als Lüge und nicht weiter einer falschen Wahrheit hinterherzulaufen. Ich wollte meine Predigt nicht einfach so beenden, weil mehr fällt mir dazu nicht ein. Und dann habe ich gedacht, es ist immer schön, einen Bibeltext zum Schluss zu haben, den man vielleicht auch mitnehmen kann in den Tag, der einen begleitet. Und dann habe ich so ein bisschen nachgedacht und dann bin ich auf einen Text in Josua gestoßen. Josua 1. Und Gott spricht zu Josua und es ist die Situation, dass der Mose gerade vorher gestorben ist und dass Josua sozusagen die Aufgaben übernommen hat von Mose. Und Gott spricht zu ihm. Und er sagt, ja, ich sage es noch einmal. Ich sage es noch einmal. Sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Ja, lieber Vater, das ist eine krasse Zusage, dass du bei uns bist, egal wohin wir gehen. Und egal, was wir getan haben vorher. Du bist da und du hast uns lieb. Und du hast uns alles an die Hand gegeben, was wir brauchen zum Leben, um ein erfülltes, glückliches Leben zu leben. Das Problem ist nur, dass wir das oft vergessen. und dass wir nicht rechtzeitig daran denken. Und es wäre schön, lieber Vater, wenn du uns da immer wieder hinführst. Mal sanft, mal ein bisschen mit Nachdruck, aber dass wir dranbleiben und dass wir uns nicht als Opfer fühlen, weil Jesus dieses Opfer schon gebracht hat am Kreuz, sondern dass wir uns als Sieger fühlen und dass wir das Ziel nicht aus dem Auge verlieren, einmal die Ewigkeit mit dir zu verbringen. Hab Dank für diese großartigen Aussichten und hab Dank, dass du da bist und dass du uns so lieb hast und dass du uns segnest und dass wir gar nicht alles aufzählen können, wofür wir dankbar sein können. Bitte leite uns in der kommenden Woche, unser ganzes Leben lang, dass wir bei dir bleiben, dass wir den Kampf zwischen Gut und Böse, dass wir den am Ende gewinnen, weil wir auf deiner Seite stehen, Herr. Amen.